Dogmatisch zeigt sich die immanente Wesenstrinität antimodalistisch und antiadoptionistisch in der offenbarungstheologischen ökonomischen Trinität als relationales Sein in der Perichorese. Doxologisch im soteriologischen und staurologischen Kontext triadischer Hypostasen. Es geht heute um Dreieinigkeit. Es wird etwas komplex, aber ich hoffe, es kommen alle mit. Ist das schon mal okay so? Nein, im Ernst. Die Dreieinigkeit, die Dreifaltigkeit, auch wenn das alles Sinn macht, aber die Dreieinigkeit, die Dreifaltigkeit ist ein Geheimnis. Daher fällt heute die Predigt aus. So, aller guten Dinge sind drei. Dritter Anlauf, ich hoffe, jetzt schaffen wir es. Die ersten beiden haben alle ihre Berechtigung, aber ich habe eine Geschichte mitgebracht. Als Einstieg von Augustinus, dem alten Kirchenvater. Augustinus, da wird eine Geschichte erzählt. Er geht eines Tages am Strand, am Mittelmeer spazieren und macht sich Gedanken über die Dreieinigkeit. Er bekommt das alles überhaupt nicht in seinen Kopf, solange er auch drüber nachdenkt. Am Ufer beobachtet er einen kleinen Jungen mit einem roten Eimer in der Hand. Augustinus ist fasziniert von ihm. Der Kleine rennt immer wieder vom Meer zu einem Loch am Strand, hin und her und schüttet das Meerwasser ins Loch. Augustinus beobachtet und fragt nach einer Zeit, was machst denn du da eigentlich? Der Junge antwortet stolz, ich versuche, das Meer in dieses Loch zu schütten. Augustinus schmunzelt, das ganze Meer ins Loch. Ein Junge, süß. Augustinus schmunzelt und läuft weiter den Strand entlang. Und plötzlich stoppt er, schlägt sich an den Kopf und denkt, das, was ich gerade bei dem Jungen belächle, das mache ich die ganze Zeit selber doch auch. Er erkennt, dass er mit seinen theologischen Gedanken immer wieder den unendlichen Gott, so wie das unendliche Meer, in so ein kleines Loch in sein Gehirn stopfen möchte. Ihm wird klar, dass es genauso unmöglich ist, wie das ganze Meer in ein Loch, die Trinität in seinen Kopf zu stecken. Es ist so ein Geheimnis, das wir anbeten, den dreieinigen Gott. Und trotzdem sage ich, auch wenn das auch richtig ist, und trotzdem sage ich, es ist gut, zu wissen, wen wir anbeten, den dreieinigen Gott, dass wir sprachfähig und mündig werden, wer ist das und wie verhält sich das? Es ist ein schwieriges Thema, was sich die Jugend gegeben hat, aber ich finde es gut. Der dreieinige Gott, drei Personen. Dreieinigkeit, wer die Bibel gut gelesen hat, der weiß, das steht nicht in der Bibel drin. Nirgends lesen wir der dreieinige Gott, nirgends. Und doch haben sich die Christen in der Geschichte damit etwas gedacht. Diese Lehre von der Dreieinigkeit hat eine wichtige Bedeutung. Denn zwei Funktionen versucht sie zu verbinden. Auf der einen Seite glauben wir an die Dreieinigkeit. Warum? Weil Jesus Christus Gott ist und der Heilige Geist auch Gott ist. Gleichzeitig haben wir aber einen einzigen Gott. Und das beides zusammenzudenken, brauchen wir die Lehre von der Dreieinigkeit. Jesus ist Gott, Heiliger Geist ist Gott und gleichzeitig die Einzigkeit Gottes. Das beides zusammenzudenken, dazu brauchen wir die Dreieinigkeit. Die heute viel kritisiert wird von Juden, von Zeugen Jehovas, von Muslimen und auch von Christen, die mir sagen, ist viel zu theoretisch, verstehe ich nicht, brauche ich nicht. Ich habe meinen Jesus, das reicht mir. Es hat, habe ich den Eindruck, auch für uns Christen oft gar keine Relevanz, dreieiniger Gott. Zur Reformationszeit wurden Leute, die die Dreieinigkeit angezweifelt haben, verbrannt. Nicht, dass ich das heute machen möchte, aber dass wir eine Relevanz, eine Bedeutung dem wieder zumessen, das finde ich gut. Aber wie können wir uns diesem Thema tatsächlich gut nähern? Mein Lieblingsprofessor Peter Zimmerling in Leipzig, der hat es immer so versucht zu erklären, Gott kommt in die Welt, das verstehen wir. Gott hat eine andauernde Bewegung in die Welt. Er sendet sich selber in die Welt, um seine Liebe zu schenken. Und das macht er dreimal grundlegend. Dreimal offenbart sich, das ist das Wort dafür, zeigt sich Gott grundlegend uns Menschen in der Welt. Jetzt kommt das erste Bild mit dem großen Berg, was wir vorhin schon gesehen haben. Gott zeigt sich erstmalig grundlegend hier am Berg Sinai. Hier offenbart sich Gott dem Mose, 10 Gebote, wir kennen die Geschichte. Grundlegend, erste Offenbarung, das ist das Erste. Aber damit bleibt es nicht stehen. Gott offenbart sich zweitens grundlegend in Bethlehem. Nächstes Bild, so sieht Bethlehem aus. Gott offenbart sich grundlegend, er kommt in diese Welt in Bethlehem, in der Geburt von Jesus Christus, im Sohn, in Gott. Wir haben noch ein Bild von Bethlehem. Das ist die Geburtskirche. Und drittens offenbart sich Gott grundlegend in Jerusalem zu Pfingsten. Nächstes Bild. In Jerusalem die dritte grundlegende Offenbarung Gottes. Jerusalem, der Heilige Geist, Gott offenbart sich. Dreimal kommt Gott grundlegend in die Welt. Das finde ich ganz passend. Und darüber hinaus haben wir gar nicht viele Stellen von Gottes Trinität in der Bibel. Es gibt so ein paar kleine Stellen. Ich habe mir die alle rausgeschrieben. Ich kann die jetzt nicht alle nennen, aber ich habe gehört, ich habe viel Zeit. Ein paar kann ich nennen. Es geht los bei der Schöpfung. Genesis 1, 26, da heißt es, lasset uns Menschen machen. Plural. Gott ist von Anbeginn der Zeit nicht alleine, sondern da schon in Gemeinschaft. Lasset uns Menschen machen. Danach, Genesis 18, nächstes Bild bitte. In Genesis 18, die Geschichte ist vielleicht bekannt, wo Abraham und Sarah Besuch bekommen von 3 Männern bei Mamre. Ist eine fast schon rätselhafte Geschichte. Wer sind die 3 Männer? Ganz seltsam. Die Christen haben in den letzten Jahrhunderten immer wieder diese 3 Gestalten mit der Dreieinigkeit verbunden. Wir sehen das hier in dieser vom Witz des Anu belustigten Bilder. Es ist eine der wichtigsten russischen Ikonen von Rubeljew aus dem 15. Jahrhundert. Ganz spannend, hier sind die 3 Personen der Dreifaltigkeit dargestellt. Die orthodoxen Christen betonen sowieso viel mehr die 3 Personen. Die Einheit ist denen gar nicht so wichtig, die Dreiheit ist denen wichtig. Kleiner Exkurs, die größte Spaltung der Christen gab es nicht zur Reformationszeit, sondern schon viel früher, 1054, Ostkirche und Westkirche, orthodoxe Kirche und katholische Kirche. Warum haben die sich getrennt? Es ging darum, wie Gott in sich entstanden ist, bevor alle Menschen da waren. Wie ist Gott entstanden? Hat der Vater und den Sohn den Heiligen Geist gehaucht oder hat nur der Vater den Heiligen Geist gehaucht? Das ist der Unterschied, darum hat sich die Kirche gespalten. Total kompliziert, ich kann es nur ganz kurz anreißen. Das hat für uns Menschen überhaupt gar keine Auswirkung, ist aber ein theologisches Detail. Hier sehen wir die 3 Gestalten der Dreifaltigkeit, die für die orthodoxen Christen sehr wichtig sind, dass es die 3 sind, die eigenständig sind in Einheit. Die 3 Männer von Mamre, das sind die dargestellt. Was haben wir noch für biblische Hinweise auf die Trinität? Die 3 Jünglinge im Feuerofen bei Daniel, auch diese 3 Männer da, da sagen manche, das ist die Trinität. Wir gehen ins Neue Testament, das nächste Bild. Bei der Taufe von Jesus, wer ist da dabei? Wir sehen das hier schön. Jesus ist dabei, die Taube ist dabei als Heiliger Geist und dann kommt wie das Licht, da kommt die Stimme Gottes aus dem Himmel, das ist mein Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Bei der Taufe Jesus sind alle 3 dabei. Matthäus 3. Und dann Matthäus 28, ganz am Ende, der Missionsbefehl, den wir alle kennen, vielleicht das bekannteste auch, geht hin und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was wir im Neuen Testament haben, sind diese triadischen Formeln, diese Dreierformeln. Das haben wir tatsächlich 3, 4, 5 Mal. Das ist ganz interessant, dass die gleichmäßig genannt werden. Wir haben im Neuen Testament natürlich auch, dass Jesus als Gott und Heiliger Geist auch als Gott bezeichnet wird. Großes Thema. Eine Stelle möchte ich nennen, die selten im Blick ist, das Komma Johanneum, 1. Johannes 5, Vers 7. Jesus ist gekommen durch Wasser und Blut und der Geist bezeugt das. Denn 3 sind es, die das bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut und die 3 stimmen überein. Diese Dreiheit wird auf die Trinität bezogen. 1. Johannes 5, Vers 7. Vielleicht eine der letzten Stellen aus dem Neuen Testament, Epheser 2. Da heißt es, durch Christus haben wir alle beide in einem Geist Zugang zum Vater. Das ist für unseren Open Access ganz wichtig, diesen Zugang zum Vater, den wir durch Jesus Christus haben im Geist. Also da sind alle 3 auch zueinander geordnet. Diese Stellen sind spannend, wo alle drei irgendwie in Beziehung gesetzt sind. Von daher, das ist ja auch das, was man meistens als Christen dann auch irgendwie versucht zusammenzufassen. Der Weg zu Gott führt über Jesus Christus, der uns irgendwie im Heiligen Geist gegenwärtig ist. Oder auch wir beten zu Gott, dem Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus durch die Kraft des Geistes, um das irgendwie in Beziehung zu setzen. Also das haben wir in der Bibel, viel mehr haben wir nicht. Wir haben nicht, ihr, liebe Christen, glaubt an den dreieinigen Gott. Darum hat es immer wieder die Vorstellung gegeben, irgendwelche Bilder zu suchen, Vergleiche, Analogien, um uns das irgendwie begreiflich zu machen. Ja, ich glaube, dass das jeder schon mal irgendwelche Beispiele über die Trinität gehört hat. Wir haben gestern Abend vom René Rock auch vielleicht eines der bekanntesten gehört, das Beispiel vom Wasser. Ja, das kennt, glaube ich, fast jeder. Wasser kann gasförmig sein, der Dampf, flüssig das Wasser und fest das Eis. Drei Erscheinungsformen, ein Gegenstand an sich. Gutes Bild für die Trinität, ja, stimmt, gutes Bild, aber Vorsicht, ganz gefährlich. Diese Bilder sind alle mit Vorsicht zu genießen. Im 4. Jahrhundert wäre man dafür auch gehängt worden, wenn man dieses Bild gebraucht hätte. Es ist nämlich eigentlich tatsächlich Irrlehre, Häresie. Die ersten 3-4 Jahrhunderte hat man sich unter den Christen eigentlich nur über dieses Thema gestritten. Da sind auch dann diese Bekenntnisse, das Glaubensbekenntnis, Nicäenum und Athanasium, all das entstanden. Da kann man das genau lesen und studieren, diese Formen da. Warum ist es gefährlich? Nur an dem Beispiel. Es sind alle Bilder, alle Vergleiche hinken, ja? Es sind alles Annäherungen. Aber an diesem Beispiel mal mit dem Wasser deutlich gemacht. Es ist Modalismus. Was heißt das? Das heißt, Gott ist einer und er erscheint nur in verschiedenen Formen. Das heißt, Jesus ist gar nicht eigener Gott, der Heilige Geist ist gar nicht eigener Gott, sondern er erscheint nur mal in einer anderen Form, in einer anderen Gestalt. So wie das Wasser ist immer das Gleiche, aber es erscheint halt mal in anderen Formen. Modalismus ist eine absolute Irrlehre. Diese Ketzer wurden verdammt in der Kirchengeschichte. Ich sage nicht, dass das Bild völlig falsch ist, aber mit Vorsicht zu genießen, so wie alle Bilder. Und trotzdem gibt es viele Bilder und ich finde es auch gut, um sich dem irgendwie anzunähern. Immer zu bedenken, Vorsicht. Ein paar Bilder, ich habe sehr viele gefunden, ich habe das nochmal alles zusammengetragen, was es gibt. Ich nenne nur mal ein paar und jeder guckt mal, was ist für mich hilfreich, um irgendwie an den dreieinigen Gott ranzukommen. Vielleicht für die Musiker hier vorne ein Bild. Gott, der Vater, ist der Musiker. Das Instrument ist Jesus und die Musik ist der Heilige Geist. Vielleicht ist es ein Bild. Vielleicht passt es zusammen. Es macht schon für mich Sinn. Ein weiteres Bild, was mir ganz gut immer gefällt, ist, die Sonne ist Gott, der Vater. Das Licht, die Strahlen, ist Jesus Christus, das ist auch biblisch ganz schön bezeugt. Und die Kraft, die Wärme auf der Haut von der Sonne, ist der Heilige Geist. Vielleicht ist das ein Bild, ich weiß es nicht. Gibt es noch andere Bilder? Es gibt ganz viele Bilder. Ein Ei, ein Gott, aber eine Schale, ein Eigelb und ein Eiweiß. Aber ein Ei, wer dann was ist, das weiß ich nicht genau, aber das finde ich ganz gut. Am Dienstag zum Reformationsfest wollen wir einen Baum pflanzen hier in Obergrinitz ab 9.50 Uhr. Auch der Baum wird oft als Trinitätsbild verwendet, Wurzel, Stamm und Frucht. Gehört auch alles zusammen und hat doch irgendwie eine eigene Bedeutung und einen eigenen Wirkungsbereich. Also wir sehen, es gibt verschiedene Bilder. Wir können noch mal eins weiterklicken, da habe ich ein Bild noch mitgebracht. Was ist das? Erkennt es jemand? Bitte? Tanzschritte, was für ein Tanz ist es? Was? Sehr gut, Walzer. Das ist ein Walzer und ein Kollege von mir hat mal gesagt, der dreieinige Gott tanzt Walzer in die Welt. Auf eins Vater, auf zwei den Sohn, auf drei den Heiligen Geist. Drei Tanzschritte. Ich bin kein großer Tänzer, aber ich finde es ganz gut. Gott tanzt trinitarisch in die Welt. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Also, auch das ist vielleicht ein Bild irgendwie, um sich dem irgendwie zu nähern. Guck mal, was für dich passt. Guck mal, was für dich passt. Ich habe noch zwei Bilder mitgebracht, die mir ja, sehr wertvoll geworden sind. Ich habe in dieser Woche am Montag einen Film geschaut. Wir haben auch das Cover hier. Die Hütte, einige haben das vielleicht auch gesehen oder das Buch vor 10 Jahren gelesen. Da kann man viel dazu sagen und man kann auch vieles kritisieren. Du kannst auch mal weitermachen, ich habe noch ein Bild davon. Was ich daran spannend finde und vielleicht das auch das Entscheidende und das finde ich auch das Gute an dem Film, ich weiß nicht, wer das kennt, wer es nicht kennt, da hat ein Mann, Mac, der steht hier mit der braun-beige-ockerfarbenen Jacke, hat eine Begegnung in der Hütte mit Gott. Und Gott wird dargestellt tatsächlich als drei Personen. Links ist Jesus, so ein bisschen der aramäische junge Zimmermann. Rechts neben Mac eine afrikanische Mama. Das ist Gott Vater oder Gott Mutter. Und rechts die asiatische Frau ist der Heilige Geist. Total fremd, aber in dem Film ist es eine total schöne Gemeinschaft. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Weil Gott Liebe ist, ist er Gemeinschaft und darum ist er dreieinig. Hans-Peter Reuer betont das immer, hat es betont. Der dreieinige Gott ist Liebe, er kann nicht anders. Und weil er Liebe ist, ist er dreieinig. Er ist Gemeinschaft. Gott ist ein Beziehungsgott. Schon vor Anbeginn der Schöpfung, bevor er uns Menschen gemacht hat, war er Beziehung in sich. Darum, der dreieinige Gott ist so wichtig, weil es das Wesen der Liebe und das Wesen der Beziehung ausmacht. Darum hat er auch uns gemacht zur Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Also Gott ist ein Beziehungsgott und das wird schon in ihm deutlich. Er ist nicht allein, er war nie einsam. Er hat immer schon mit sich, ja, Skat gespielt oder Chinesisch, ich weiß es nicht. Aber er war immer schon drei Personen. Das finde ich wunderbar. Ein Begriff aus dem ersten komplizierten Satz, Perichorese, den ich ganz gut finde. Perichorese heißt vollständige gegenseitige Durchdringung, die zu einer Einheit ohne Verschmelzung führt. Also ein Verwobensein der drei Personen, ohne dass die Verschiedenheit ausgelöscht wird. Das können wir zusammendenken, das finde ich ganz wunderbar. In dem Film ist es ein bisschen so dargestellt, dass mal die einzelnen Personen dargestellt sind, eigenständig, und doch sieht man, die haben sind immer aufeinander abgestimmt. Die wissen alles voneinander und das geht Hand in Hand, das Gespräch mit dem Menschen. Also das finde ich ganz stark. Und Augustinus, von dem am Anfang die Anekdote war, für den ist das auch Trinität, die Liebe. Der Geliebte ist der Vater, der Liebhaber ist der Vater, der Geliebte ist der Sohn und der Heilige Geist ist die Liebe. Also Liebe, das ist das starke Beziehungsding Gottes. Das finde ich wunderbar, dieses Bild, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich denke, das ist für unser Gottesbild auch sehr, sehr entscheidend und prägend. Ein Bild habe ich diese Woche entdeckt und das hat mich total fasziniert, das ist das letzte Bild. Erstmal nur den Drucker. Ich denke, jeder hat mit Druckern irgendwie zu tun oder kennt es. Yellow, Magenta und Cyan. Lass es mal dabei, noch nicht mehr zeigen. Yellow, Magenta und Cyan heißt ein Bild von Franz Sattler 2011. Er ist Fotograf aus Österreich, aus der Steiermark und er hat versucht, die Trinität darzustellen. Wie hat er das gemacht? Er sagt einfach, jeder, der einen Drucker hat, Tintenstrahldrucker, wir sind mal beim Tintenstrahldrucker oder Farblaserdrucker, das hier sind die Farben in den Farbpatronen, sind sauteuer, ja, wenn man die Originalen kauft. Also Schwarz, Cyan, Magenta, Yellow, also dieses Blau-Türkis, dieses Rot, ja, Magenta und Yellow-Gelb. Das sind die Farben. Heutzutage wird jedes Bild, jede Illustrierte, alle Prospekte, alles farbige, gedruckte, das besteht nur aus diesen drei Farben. Cyan, Blau, Gelb und Magenta. Schwarz ist dabei nicht die Farbe, es bestimmt nur die Helligkeit. Allein die Mischung dieser drei Farben bestimmt den Farbwert. Sie selbst aber können nicht gemischt werden, denn sie sind sie selbst, nicht mehr und nicht weniger. Die drei Farben mischt das Gerät beim Farbdruck so, dass damit jede in der Natur vorkommende, für unsere Augen wahrnehmbare Farbe aufs Bild kommt. Jede Farbe. Das finde ich genial. Und jetzt kannst du mal das Bild zeigen von Franz Sattler. Das ist das Kunstwerk von Franz Sattler, ein echtes Kunstbild, ja? Also man könnte auch denken, das ist so ein Probedruck für unseren Gemeindebrief. Das ist das Kunstwerk und ist tatsächlich ausgestellt worden und so weiter. Aber ich finde es genial. Das hätte ich auch vielleicht hinbekommen. Aber es sind nicht nur die Farben, da steht auch noch auf Latein in nomine et patris et filius et spiritus sancti. Du kannst mal eins weitermachen, ich habe es nochmal auf Deutsch übersetzt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er hat quasi diese drei Farben mit den drei Personen Gottes verbunden. Und dieser Slogan, sage ich mal, der ist uns sehr geläufig. Bei mir kommt er immer am Anfang des Gottesdienstes. Jeder Gottesdienst, der Gastgeber ist der dreieinige Gott. Der Segen, der dreieinige Gott. Ja, das ist ganz wunderbar. Gott ist der große Drucker, der mit drei Farben alles schaffen und wirken kann. Ich halte das für genial. Einerseits sind diese drei unverbunden nebeneinander, andererseits bilden sie in ihrem Zusammenspiel alle Farben des Spektrums ab. Gottes Farbspuren lassen sich in unserer Welt entdecken. Niemals rein, immer nur gemischt. Gott mischt sich in unsere Welt ein. Er mischt sich ein, ohne darin aufzugehen. Wenn es die dreifaltig göttliche Farbenvielfalt nicht gäbe, dann wäre unser Bild von Gott, unser eigenes Bild, das Bild von der Welt eintönig grau. So wie sich sämtliche Farbschattierungen aus den Farben Gelb, Magenta und Cyan zusammensetzen, so wäre ohne Gott nichts geworden. Die ganze Schöpfung lebt von diesen göttlichen drei Grundbausteinen. Gott mischt sich in die Farben des Lebens, in die Welt, dass wir ihn darin entdecken. Er hat sich, Wortspiel, zum Ausdruck gebracht. Drei Farben. Yellow, gelb hat der Künstler Franz Sattler dabei Gott dem Vater zugeschrieben. Gelb oder Gold steht für die Ewigkeit Gottes, für die Treue, auch für die Farbe des Lichtes, für das Leben überhaupt. Das mittlere Magenta hat Gott, der Künstler dem Sohn zugeschrieben. Das ist relativ einfach, das Blutvergießen Jesu am Kreuz. Aber auch das Purpur für die Königswürde Jesu. Und das Cyan, dieses Blau, Türkis, die Farbe des Himmels, des Meeres, Sehnsucht nach Frieden und Ruhe, auch nach Freiheit, das symbolisiert den Heiligen Geist, Geist des Lebens, der Freiheit. Gott ist wie Gelb, Magenta und Cyanblau. Gott ist wie im Drucker, drei in einem, unverbunden nebeneinander und doch ineinander. Also ich finde, das ist ein Bild, was ich noch nicht kannte und was ich ziemlich interessant finde. Immer mit der Vorsicht, es ist auch nur ein Bild, hat auch die Schwachstellen. Okay? Ein schönes Bild. Zum Schluss eine Geschichte. Ein neuer Pfarrer kommt in die Gemeinde und hält seinen ersten Gottesdienst. Er ist Feuer und Flamme. Er ist voller Sturm und Drang wie ein Orkan. Wir können uns das gut vorstellen. Und er predigt und predigt und er predigt die ganze Zeit über den Heiligen Geist. Er will, dass richtig Feuer gleich losgeht und dass die Leute nicht nur brav auf ihren Stühlen sitzen, sondern dass Erweckung passiert. Ganz engagiert, der Pastor voller Leidenschaft und am Schluss betet, der Heilige Geist, komm zu uns wie ein Sturm und mit Gaben und Kraft, belebe uns, stürme in unsere Gemeinde hinein. Amen. Amen. Genau so ist es dort auch gewesen. Die Gemeinde antwortet sehr verhalten. Und daran merkt der Pfarrer, der neue Prediger, dass die Gottesdienstbesucher das nicht ganz so toll fanden wie er selbst. Und einer von den Ältesten vom Kirchenvorstand lässt es sich nicht nehmen, spontan und unabgesprochen ein alternatives Gebet sofort anzuschließen. Dieser Älteste betet aus den Reihen: Herr Jesus, wir wollen dir aber auch bekennen, dass du uns wichtiger bist als alles andere. Wir wollen nicht so viel vom Heiligen Geist reden, sondern wir wollen deinen Namen hochhalten und verkündigen. Darauf kommt es doch an. Erhalte du uns bei dir und deinem Kreuz, Jesus. Amen. Alternatives Gebet. Ja, in der Gebetsgemeinschaft tut man ja auch manchmal die Dinge, den anderen sagen irgendwie, was einem vielleicht wichtig ist. Aber das ist noch nicht Schluss, das Gebet. Da kommt noch eins aus einer anderen Ecke. Gott, Schöpfer von Natur, Mensch und Tieren, lass uns nicht vergessen, die Natur zu bewahren, nicht nur in der Bibel zu lesen, sondern dass wir uns um die Tiere und Menschen kümmern und dass wir uns für Gerechtigkeit in der Welt einsetzen. Amen. Alternatives Gebet. Ich hoffe, dass es bei uns nicht so oft passiert, dass irgendwie eine Korrektur des Gebets vorn erfolgen muss oder dass wir uns im Gebet, in der Gemeinschaft irgendwie einander korrigieren müssen.